You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen bei den Antifa-Nachrichten für den 4. Mai 2023. Und heute ist der 4. Mai, heißt drei Tage nach dem 1. Mai. Und wir wollen diesen Tag nutzen, um auf jenen 1. Mai, den Kampftag der ArbeiterInnen, zurückzublicken. Denn es ist auch ein Tag, der immer wieder von antifaschistischem Aktionismus getragen wird oder auch dominiert wird in einigen Städten und Orten in der Bundesrepublik Deutschland. Denn auch FaschistInnen demonstrieren am 1. Mai immer wieder und es braucht dementsprechend Gegenwehr, Gegenprotest, der auch auf die Straße getragen wurde. Und wir haben Berichte aus verschiedenen Ecken der Bundesrepublik zusammengetragen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Aber natürlich gibt es auch wie jede Woche Veranstaltungshinweise und Kurzmeldungen zu allem, was gerade passiert. Genauso wie der Rückblick auf, wer eigentlich in der Geschichte der letzten 20, 25 Jahre, 30 Jahre eigentlich Opfer rechter Gewalt geworden ist und wegen faschistischen Umtrieben gestorben ist. Jetzt erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's. Die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch prangert die illegale Zurückdrängung von Geflüchteten an den Außengrenzen der Europäischen Union in Kroatien an. Aus einem neuen Bericht der Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch geht hervor, dass die Grenzpolizei häufig Telefone, Geld, Ausweispapiere und andere persönliche Gegenstände von Menschen stehle und zerstöre, sowie Kinder und Erwachsene oft einer erniedrigenden und entwürdigenden Behandlung aussetze. Diese Situation an der Grenze ist für Geflüchtete schon seit 5 Jahren gefährlich. Die Menschen, darunter auch unbegleitete Kinder und Familien mit Kleinkindern, werden gewaltsam über die Grenze nach Bosnien und Herzegowina zurückgedrängt, ohne dass Asylanträge und Schutzbedürfnisse geprüft worden sind, obwohl dieses Vorgehen durch die Polizei nach europäischem Recht illegal ist. Der Grenzschutz in Kroatien wird unter anderem durch die Europäische Union finanziert. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat nun Anklage gegen einen Redakteur von Radio Dreieckland erhoben. Rechtzeitig zum gerade stattgefundenen Internationalen Tag der Pressefreiheit erhob die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am 2. Mai doch noch Anklage wegen der Verlinkung zum Archiv des ehemaligen linksradikalen Medienportals links unten in die Media in einem Nachrichtenartikel zum Verbot der Plattform. Die Anklage folgt auf einer Razzia bei Radio Dreieckland im vergangenen Januar, bei der diverse Computer beschlagnahmt wurden. Dem Autor des Artikels und den Verantwortlichen im Sinne des Presserechts für die Webseite wurde eine Fortführung des angeblichen Vereins hinter der Medienplattform links unten in die Media vorgeworfen. Die Ermittlungen gegen den Verantwortlichen im Sinne des Presserechts wurden eingestellt, gegen den Redakteur macht die Staatsanwaltschaft aber ernst und hält an ihrer repressiven Haltung fest. Kritische Berichterstattung und die Verlinkung zu einer frei zugänglichen Seite sollen kriminalisiert und die Pressefreiheit beschnitten werden. Eine umfangreiche Recherche in Jena oder zu Jena deckt weitere potenziell strafbare Duelle zwischen Burschenschaften auf. Am 30. April 2023 veröffentlichte das Rechercheportal Jena SHK eine umfangreiche Recherche zu lebensgefährlichen Fechtduellen zwischen Mitgliedern von Burschenschaften. Die Recherche bringte weitere Fälle von potenziell rechtswidrigen Erduellen an die Öffentlichkeit. Nachdem solche Duelle in den letzten Wochen, nach einem Duell in Erlangen, bei dem 2 Teilnehmer schwer verletzt wurden, zunehmend bekannt werden. Unter anderem wurden weitere Duelle in Passau, Leipzig und Greifswald offengelegt. Diese sogenannte Pro-Patria-Suiten bewegen sich in einem rechtlich brisanten bis klar illegalem Gebiet. Denn im deutschen Strafrecht ist es nicht direkt verboten, sich bei vorliegendem Einvernehmen gegenseitig oder einseitig zu verletzen. Deswegen ist ein klassisches Duell, wie die Mensur gehandhabt wird, erlaubt. Allerdings stellt das Rechercheportal Jena SHK fest, dass, Zitat, wenn nach allgemeinen gesellschaftlichen Maßstäben, also dem moralischen Kompass der Durchschnittsbürgerin, eine Körperverletzung aus völlig unmoralischen Gründen begangen wird, dann ist sie sittenwidrig und muss trotz Einvernehmens vom Staat bestraft werden. Zitat Ende. Darunter fallen vor allem jene Duelle, welche zum Austragen von Ehrenhändel dienen. Diese sind laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs von 1953 strafbar. Die sogenannten Pro-Patria-Suiten werden üblicherweise zur Bereinigung von solchen Ehrenhändeln ausgetragen. Häufig werden diese Pro-Patria-Duelle von den beteiligten Burschenschaften von der Öffentlichkeit verheimlicht. Nicht selten wird bei schweren Verletzungen auch kein Krankenwagen gerufen, um die Duelle vor der Polizei geheim zu halten. Da befürchtet wird, dass eine Diskussion über die Praktiken der Pro-Patria-Duelle und damit auch der Mensur im Jahr 2023 potenziell nicht mehr als sittlich eingestuft wird, sondern eben als sittenwidrig. Die umfangreiche Recherche findet ihr auf der Seite des Rechercheportals Jena SHK unter der Internetadresse Rechercheportal Jena shk.noblogs.org. Alles kleingeschrieben. Das waren soweit die Kurzmeldungen hier in den Antifa-Nachrichten diese Woche und wir kommen zu unserem thematischen Schwerpunkt, der sich an dem Montag anlehnt, dem 1. Mai, der jedes Jahr immer wieder kommt und für viele vielleicht auch einfach jedes Jahr dasselbe wiederbringt, nämlich demonstrieren und Kundgebungen und Arbeitskampf thematisieren und oder gegen FaschistInnen auf die Straße zu gehen, dort wo sie zum 1. Mai mobilisieren. Und das wollen wir auch hier thematisieren, aber erst wollen wir einen kleinen Blick zurück und auf einen ganz anderen Kontinent werfen. Denn in Lateinamerika ist der Tag der Arbeit auch ein wichtiger Anlass zum Demonstrieren, logisch. Radio Onda hat sich deswegen auch gefragt, woher eigentlich der 1. Mai kommt und wie er nach Lateinamerika gelangt. Und genau, damit wollen wir uns jetzt hier kurz beschäftigen.
In toda América Latina es una costumbre que el primero de mayo Día del Trabajo o de los Trabajadores, se realice desde México hasta Argentina, movilizaciones en recuerdo del 1 de mayo de 1886.
En Bolivia también celebramos el 1 de mayo como el Día del Trabajador.
Sí, mañana seguimos la fiesta, mañana el día que nuestro sería el Día del Trabajador, ¿viste? Y bueno.
En Ecuador no es un día festivo, o sea, hay holiday, hay feriado, pero no es un día en el que, digamos, la gente sale a bailar.
Ein weiterer Tag der Arbeit als Feiertag liegt hinter uns und auch in vielen anderen Ländern der Welt wurde er wieder begangen mit kämpferischen Demonstrationen, Auseinandersetzungen zum Thema Arbeit. Doch woher kommt eigentlich der Tag der Arbeit und wie gelangte er nach Lateinamerika? Wir blicken zurück. Am 1. Mai 1886 rief die nordamerikanische Arbeiterinnenbewegung zu einem Generalstreik auf. Die brutale Niederschlagung der Proteste in Chicago gipfelte in der Tötung von 4 Anarchisten. Die Zweite Internationale in Paris rief dann 1890 zu Demonstrationen in Erinnerung an die Bluttat auf. So etablierte sich international der Feier- und Kampftag für die soziale Emanzipation der arbeitenden Klassen. Auch in Lateinamerika organisierte sich die Arbeiterklasse. Hier gab es Ende des 19. Jahrhunderts bisher zwar weniger Industrialisierung und die Arbeiterschaft war stärker ländlich verwurzelt. Trotzdem formierte sich auch in den Ländern Lateinamerikas die Arbeiterschaft, die sich für Lösungen der sozialen Misere einsetzte. Würdige Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten, gerechte Löhne, Versorgung, Gesundheit und Wohnraum standen ganz oben auf ihrem Plan. In Argentinien brachten anfangs politische Eliten und daraufhin einreisende organisierte ArbeiterInnen aus Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland Ideen und Erfahrungen des frühen Arbeitskampfes aus Europa mit ins Land. Syndikate, Zeitschriften und Studienzentren wurden deshalb in der Folge eröffnet. So organisierte zum Beispiel der Club der deutschen MigrantInnen namens Vorwärts 1890 in Buenos Aires erstmals den 1. Mai mit ca. 3000 Teilnehmenden. In der Zeit zwischen den Unabhängigkeitskriegen landeten auch im kubanischen Havanna anarchistisch geprägte spanische MigrantInnen und ihre Ideen verbreiteten sich so in der Arbeiterschaft. 1890 organisierte der Círculo de Trabajadores de Havana Reden zum 1. Mai. Sie prangerten das Elend der ArbeiterInnen und die an ihnen begangenen Misshandlungen an. Sie forderten den gesetzlichen 8-Stunden-Tag, die Gleichstellung von Schwarzen und Weißen und riefen zur internationalen Einheit und Solidarität der Arbeiterklasse auf. In Mexiko fand der erste Tag der Arbeit 1892 statt. Allerdings unter der Führung des Diktators Porfirio Díaz, der seit 1884 die Arbeiter- und Handwerkerbewegung unterdrückte. Obwohl der Akt mit aller Feierlichkeit, Begeisterung und Ordnung begann, nutzten einige der RednerInnen die Gelegenheit, ihren politischen Leidenschaften gegen das Regime Luft zu machen. Nach dem Ausbruch der revolutionären Bewegung im Jahr 1910 konnte der 1. Mai durch die ArbeiterInnenbewegung angeeignet werden. 1912 feierte ihn die Sozialistische Partei und 1913 hatte er zum ersten Mal massive Züge mit der Besetzung von Straßen und einem Generalstreik. Bis in die 1920er und 30er Jahre breitete sich so der 1. Mai als Tag der Arbeit in allen Ländern Lateinamerikas aus. Und noch heute ist es ein Tag zum Feiern und zum Kämpfen. Für diejenigen, die sich täglich durch schwere Arbeitsbedingungen wursteln und nun endlich mal freimachen wollen und für diejenigen, die für bessere Bedingungen kämpferisch auf die Straße gehen. Denn Informalität und Unterbezahlung prägen heute den lateinamerikanischen Arbeitsmarkt. Viele Leute haben sehr lange Arbeitszeiten und es gibt hohe Arbeitslosenzahlen, besonders unter Frauen. Rassismus, Sexismus und postkoloniale Strukturen prägen die Verteilung des erarbeiteten Reichtums bis heute.
Das soweit ein Einblick zum 1. Mai in Lateinamerika und welche Rolle er dort spielt. Der 1. Mai ist natürlich auch in der Bundesrepublik Deutschland vielerorts begangen worden, mancherorts mit einfach entspannten Demonstrationen im Kontext gewerkschaftlicher und antifaschistischer, antirassistischer und feministischer Kämpfe, wie unter anderem in Halle, wo eine Kundgebung und Demonstration mit um die 200 Teilnehmenden ganz normal durch die Stadt demonstriert ist, sozusagen. Normal im Sinne von, es ist nichts mehr Größeres passiert, außer dass es Spaß gab und Parolen und eine Meinungsbekundung in Form von dieser Demonstration. In anderen Städten ist der 1. Mai allerdings davon geprägt, dass es auch darum geht, sich aus einer antifaschistischen Position heraus gegen Aufmärsche von FaschistInnen oder anderen rechten Akteuren zu wehren. Und das ist auch sehr, sehr notwendig, denn es gibt wie jedes Jahr auch dieses Jahr gab es wieder viele rechte Aufmärsche in Leipzig, unter anderem in Gera, in Zwickau oder in Dresden. Und wir haben Berichte reingeholt zu den Situationen in Leipzig, in Gera und Zwickau und wollen die euch natürlich nicht vorenthalten. Ein kurzer Überblick über das, was passiert ist. Denn in Gera hatte das Umfeld der rechten Montagsdemonstrationen aufgerufen zu Protesten, unter anderem der Neonazi Christian Klar. Insgesamt kamen um die 600 Rechte, obwohl 2000 erwartet wurden. Das vielleicht soweit als Erfolgsmeldung. Aber an diesem 1. Mai hatten auch die Versammlungsbehörde und die Polizei in Gera entschieden, dass eine antifaschistische Demonstration nicht auf ihre vorab mit der Versammlungsbehörde besprochene Route gelassen wurde. Kurz danach wurde eben diese antifaschistische Demonstration über 6 Stunden festgesetzt, wobei es aber auch zu massiver Polizeigewalt gekommen ist. Wir haben 2 Berichte bekommen, die haben wir nachvertont und hier zusammengeschnitten, damit ihr einen guten Eindruck bekommt, von was da passiert ist.
Zum 1. Mai wurde nach Gera mobilisiert. Diesem Aufruf sind wohl knapp 600 AntifaschistInnen gefolgt, um sich dem Fascho-Aufmarsch entgegenzustellen.
Start war der Hauptbahnhof von Gera und sollte dann einmal durch die Innenstadt verlaufen. Doch nach nicht einmal 100 Metern wurde die Demonstration durch die Polizei gestoppt, weil beide Demonstrationen, links und rechts, das organisatorische Vermögen der Versammlungsbehörde überschritten haben, obwohl die rechte Demonstration erst deutlich später loslaufen sollte.
Der Repressionsapparat hat von Anfang an deutlich gemacht, welcher Demo der Vorrang gewährt wurde. Als die antifaschistische Demo vom Hauptbahnhof ihre angemeldete und bestätigte Route antreten wollte, wurde diese jedoch schon gestoppt und sollte in eine Unterführung umgeleitet werden. Mit der Androhung, sonst noch 2 Stunden warten zu müssen, damit erst die Faschos laufen können. Dieses Vorgehen zeigt ganz klare Prioritäten, zumal die Gegendemonstration zuerst diese Route angemeldet hatte.
Nach einer Routenänderung und drastischer Kürzung des Laufwegs konnte die Demonstration mit kämpferischer Energie, vielen Rufsprüchen und pyrotechnischer Unterstützung antifaschistische Menschenfreundlichkeit auf die Straße tragen. Ziel der Demo war die Kundgebung der SPD zum 1. Mai.
Da wurde die Demo mit der fadenscheinigen Begründung, der Veranstalter hätte die Kundgebung für nur 80 Menschen angemeldet, nicht durchgelassen. Der Repressionsapparat setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein, um diese Einschränkung in der Demonstrationsfreiheit durchzuknüppeln.
Ein Weiterkommen war den DemonstrantInnen nicht möglich. Im Minutentakt wurden der Versammlungsleitung durch die Versammlungsbehörde Gera Zugeständnisse gemacht und wieder zurückgezogen, was ohne Aussicht auf Besserung in einem Versuch zum Durchfliehen der Polizeikette mündete. Nach massivem Einsatz von Polizeigewalt, unter anderem durch Pfefferspray, haben BeamtInnen brutal das vordere Drittel der Demonstration von den restlichen TeilnehmerInnen getrennt.
Daraufhin wurden große Teile der Demo gekesselt und über 5 Stunden ID-technisch behandelt. Schmerzgriffe wurden angewandt. Verletzte durften den Kessel nicht verlassen. SanitäterInnen wurden mit abgeführt und für alle gab es Androhung einer Anzeige wegen Landfriedensbruch. Trotz der ganzen Repression war die Stimmung mal sehr angespannt und kämpferisch, aber trotzdem gut gelaunt. Der Lauti spielte zur Erheiterung Liedwünsche, der Kessel wurde mit Pizza und Snacks versorgt.
Die Polizei, uneingeschränkter Zugang von rechter Presse und beginnender Regen konnte der guten 1. Mai-Laune nichts antun. Erschöpfte antifaschistische Batterien wurden durch gute Musik und Snacks schnell wieder aufgefüllt. Solidarität wurde in Gera großgeschrieben.
Die restlichen DemoteilnehmerInnen blieben größtenteils solidarisch mit dem Kessel da und begleiteten diesen mit einer Sponti zum Hauptbahnhof. Solidarisch und kämpferisch stehen wir zusammen gegen die Repression. An alle, die auf der Straße waren und für einen konsequenten Antifaschismus gekämpft und eingestanden haben. Danke, ihr seid nicht allein.
Das hier geschilderte Vorgehen rechtfertigte die Stadt und die Polizei damit, dass sie versucht hätten, das Aufeinandertreffen der Demonstration zu verhindern. Das Vorgehen der Polizei gegen den antifaschistischen Protest wurde im Nachgang stark kritisiert, unter anderem von der Opferberatungsstelle Ezra, welche rechte Angriffe in Thüringen dokumentiert und Opfer rechter Gewalt unterstützt. Sie kritisieren, dass es mit der Festsetzung der DemonstrantInnen zu einer massiven Einschränkung des Versammlungsrechts und zu Polizeigewalt gekommen sei. Die Opferberatungsstelle Ezra und die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Mobit kritisieren diese Grundrechtsverletzung und fordern Konsequenzen. Auch aus Zwickau erreichte uns ein Bericht von den Protesten dort, denn in Zwickau hatten die Neonazis der Volksstimme Zwickau und von Zentrum Automobil aufgerufen zu einem Protest. Wir erinnern uns, in Zwickau gab es letztes Jahr einen Aufmarsch der faschistischen Kleinstpartei Der Dritte Weg, die mit 250 Menschen dort demonstriert hatten, allerdings ihre ursprüngliche Route nicht laufen konnten, weil der antifaschistische Gegenprotest so groß war. Doch bei der An- und Abreise gelang es ihnen, AntifaschistInnen anzugreifen. Und ja, das ist so im Wesentlichen der Rückschau auf das letzte Jahr. Und hier ein Bericht aus Zwickau über, wie es dieses Jahr abgelaufen ist.
Ja, für Zwickaus Verhältnisse, und da ist die Messlatte natürlich manchmal ein bisschen niedriger gesetzt, war es auf jeden Fall ein okayer Arbeiterinnenkampftag, würde ich sagen. Es gab eine Anmeldung der extrem rechten Freien Sachsen und der extrem rechten Gewerkschaft Zentrum Automobil, die sich unter anderem auch bei Volkswagen versucht breit zu machen. Da sind kaum 100 Leute gekommen. Die große Mobilisierung ist da auf jeden Fall ausgeblieben, was schon mal recht schön war. Die Gewerkschaften, inklusive auch einiger Parteien, haben sich auch relativ deutlich gegen diese extrem rechte Instrumentalisierung versucht zu positionieren, die ja eben Zentrum Automobil immer und immer wieder versucht vorzunehmen. Genau, also auf dem Hauptmarkt waren Gewerkschaftsstände, waren Parteien. Grundsätzlich fand ich es schön, dass zur demokratischen Veranstaltung deutlich mehr Menschen gekommen sind als zur extrem Rechten. Es gab jetzt eher weniger linksradikalen Protest. Aber gut, es ist auch Zwickau. Wie gesagt, deswegen würde ich sagen, es war insgesamt ganz gut. Gleichzeitig war am Wochenende noch das Viele-Wege-Festival. Das wurde auch so ein bisschen ins Leben gerufen, um den Faschos ein bisschen zu vermiesen, an dem 1. Mai-Wochenende irgendwas in Zwickau zu machen. Das heißt, es gab verschiedene Konzerte, Kulturveranstaltungen und Diskussionsrunden. Und ich würde sagen, es war auch nicht nur so ein Festival, wo man sich irgendwie groß Weltoffenheit und Toleranz auf die Fahne geschrieben hat. Denn es gab unter anderem Stadtgespräch und noch eine andere Diskussionsrunde, wo es schon irgendwie halbwegs ernst zur Sache ging und man nicht versucht hat, irgendwie die Probleme vor Ort schönzureden. Gleichzeitig gab es aber auch irgendwie, ja, einfach Musik und Dinge, um in Zwickau mal ein ganz cooles Wochenende auf die Beine zu stellen. Ja, alles in allem war es für Zwickau, glaube ich, ein ganz gutes Wochenende. Nicht wirklich von einer radikalen Ungleichheits- und Kapitalismuskritik geprägt, aber immerhin demokratischer, antifaschistischer Protest und ja, eine größere Demonstration als das, was die Faschos auf die Beine stellen konnten.
Natürlich können wir hier in den Antifa-Nachrichten auch kein umfassendes Fazit ziehen, aber es ist doch ganz interessant, in diese verschiedenen Ecken reinzublicken und sich vielleicht von den Sachen auch bewusst zu werden, wo man selber nicht hingehen konnte, was da eigentlich passiert ist. Denn ganz umfangreich zu allem zu berichten wäre etwas zu viel, um das hier in diesem Format unterzubringen. Aber zumindest nach Leipzig wollen wir noch einmal ganz kurz schauen mit einem Eindruck, einen Bericht von, was dort eigentlich passiert ist.
Am 1. Mai 2023 versammelte sich eine Gruppe von etwa 50 sogenannten Patrioten am Augustusplatz in Leipzig. Die Veranstaltung entstand rund um den Ex-NPDler Volker Beiser. Sie planten, am Augustusplatz zu starten und über die Prager Straße eine Demo-Route zu laufen, wieder zurück zum Augustusplatz. Leipzig nimmt Platz, hat einen Gegenprotest angemeldet, auch am Augustusplatz, an dem um etwa 17 Uhr rund 400 Menschen beteiligt waren. Dieser Gegenprotest erhielt mit dem Vorbeiziehen der revolutionären 1. Mai-Demo, die am Südplatz startete, Unterstützung. Nachdem sich eine Sitzblockade in der Prager Straße formierte, konnten die sogenannten Patrioten ihren Demozug nicht beginnen. Die Polizei allerdings kesselte die Sitzblockade auf der Prager Straße und führte ohne eine Aufforderung zur Auflösung eine große Zahl an ID-Behandlungen durch, die sich bis in die späten Abendstunden zogen. Die selbsternannten Patrioten hatten vor, sich um 19 Uhr der ebenfalls am Augustusplatz angemeldeten Querdenken-Demonstration rund um Bernd R. anzuschließen. Auch die Demonstration um den Ring wurde von der Querdenken-Demo nicht angegangen. Nach einigen Redebeiträgen löste sich die Querdenken-Kundgebung am Augustusplatz auf.
Das soweit unser Überblick und Ausblick und Umblick zu den 1. Mai und antifaschistischen Protesten zum 1. Mai. Natürlich gab es noch mehr Proteste, das hier nur jene, zu denen wir konkret berichten können zu diesem Zeitpunkt. Und dass es wichtig ist, natürlich gegen FaschistInnen auf die Straße zu gehen, dürften allen engagierten AntifaschistInnen klar sein. Aber eine der Sachen, die auch immer wieder klar machen, wie relevant es ist, ihnen den Raum in den Städten zu nehmen und den Dörfern und auf dem Land, ist, wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen Opfer rechter Gewalt geworden sind. Und damit wollen wir an dieser Stelle erinnern an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir hier in den Antifa-Nachrichten jede Woche immer weiter. Und über das ganze Jahr hinweg möchten wir damit an alle jene Menschen erinnern, von denen wir wissen, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Peter Siebert. Peter Siebert wurde in der Nacht zum 26. April 2008 von seinem 22-jährigen Nachbarn in Memmingen in Bayern mit einem Bajonett in seiner Wohnung erstochen. Zuvor gab es wiederholt Konflikte zwischen den Nachbarn. Peter Siebert beschwerte sich über laute, rechte Musik und kritisierte seine Nachbarn für dessen menschenverachtende Gesinnung. Im Dezember 2008 wurde der Täter, ein polizeibekannter Neonazi, vor Gericht gestellt und zu 8 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. In dem Prozess, der nur einen Tag dauerte, wurde die Tat vom Landgericht Memmingen weder als Mord eingestuft, noch wurde eine rechte Motivation anerkannt. Die Anerkennung des rechten Tatmotivs hätte zu einer weitaus höheren Strafe geführt. Peter Siebert taucht bis heute nicht in der offiziellen Statistik der Todesopfer rechter Gewalt auf. Wir erinnern an Helmut Sackers. Helmut Sackers wurde am 29. April 2000 von einem 29-jährigen Neonazi im Treppenhaus eines Plattenbaus in Halberstadt, Sachsen-Anhalt, erstochen. Zuvor hatte der 60-jährige Helmut Sackers die Polizei gerufen, da er die Nazimusik seines Nachbarn nicht mehr dulden wollte. Helmut Sackers verblutete im Treppenhaus. Bei der Wohnungsdurchsuchung des Täters fand die Polizei mehr als 80 CDs mit rechten Inhalten, Videos mit Aufrufen zum Mord an politischen Gegnern und 90 neonazistische Propagandahefte. Vor dem Landgericht Halle sagte der Täter aus, er hätte aus Notwehr gehandelt und wurde sowohl im ersten als auch im zweiten Verfahren freigesprochen. Bei den 4 Messerstichen gegen den 60-Jährigen habe es sich um einen intensiven Notwehrexzess gehandelt, so der Richter. Mit diesem Urteil wurde Helmut Sackers nicht nur eine Mitschuld unterstellt, er wurde sogar zum Täter stigmatisiert. Die Staatsanwaltschaft hatte 6,5 Jahre Haft für den Täter wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge gefordert. Helmut Sackers taucht bis heute nicht in der offiziellen Statistik der Todesopfer rechter Gewalt auf.
Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier nun weggehend von dem Rückblick zu jenen, die Opfer rechter Gewalt geworden sind, aber auch den Rückblick zum 1. Mai und antifaschistischer Politik am 1. Mai, zurück zu dem Blick auf was kommen wird, also fast wie am Anfang dieser Antifa-Nachrichten mit den Kurzmeldungen, hier ein paar Veranstaltungshinweise. Mit Blick auf die Frage, wo war eigentlich das Konzentrationslager in Halle, findet am 8. April von 17 bis 19 Uhr eine Begehung des Geländes des ehemaligen KZ-Außenlagers Birkhahn statt. Das historische Ereignis der bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutschlands am 8. Mai 1945 wird hier zum Anlass genommen, um mit einer Gedenkveranstaltung den Opfern der Zwangsarbeit in den Siebel-Flugzeugwerken zu erinnern und ihnen zu gedenken. Treffpunkt ist der Parkplatz Goldberg im Stadtteil Frohe Zukunft in Halle am 8. Mai um 17 Uhr. In Leipzig finden ebenfalls Gedenk- und Erinnerungsbegehungen statt, zum einen im Stadtteilrundgang, der sich mit der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus in Reutnitz auseinandersetzt, und zum anderen ein Stadtteilrundgang, der sich ebenfalls mit nationalsozialistischer Zwangsarbeit auseinandersetzt, aber in Connewitz. Beide Veranstaltungen beginnen um 11 Uhr und enden um 12.30 Uhr. Weitere Informationen findet ihr auf planlos-leipzig.org und beide Veranstaltungen sind am 8. Mai. Am 9. Mai ist die Aktionärsversammlung von Rheinmetall, den großen Rüstungsunternehmen in Deutschland, und dies nimmt die Gruppe Rheinmetall Entwaffnen zum Anlass, zu zwei Demonstrationen aufzurufen. Einmal in Düsseldorf ab 11.45 Uhr am Rheinmetallplatz 1 und einmal in Berlin um 17 Uhr, Treffpunkt auf dem Platz vor dem neuen Tor 1. Die Demonstrationen wollen sich hier gegen Kriegs- und Krisenprofiteure aussprechen und für einen konsequenten Antimilitarismus auf die Straße gehen am 9. Mai. Das soweit unsere Veranstaltungshinweise und damit auch die Antifa-Nachrichten für den 5. Mai 2023. Die Antifa-Nachrichten hört ihr wieder in der nächsten Woche, jeden Donnerstag um 9 Uhr und um 18 Uhr im tagesaktuellen Programm. Und bis dahin, passt aufeinander auf.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?